jeder Therapeut kann auch das therapeutische Schreiben, selbst wenn er keine Ausbildung hat, mit reinnehmen in seine Therapie. Weil ich finde, dieser Prozess des Schreibens vermittelt den Menschen, die das tun, auch, dass sie selbst wirksam sind. Also, dass sie selbst etwas zur Verbesserung ihrer Situation beitragen können und nicht, dass alles von außen an einen herangetragen wird und der andere wird schon besser wissen, was gut für mich ist. Das stimmt ja nicht, ja. Also, jeder Mensch, mit dem ich therapeutisches Schreiben mache, der hat bis zu diesem Tag, wo er vor mir sitzt, überlebt. Sonst ist er nicht vor mir. Das heißt, er verfügt über eine Unmenge an Ressourcen. Sonst hätte er nicht bis zu diesem Tag überlebt. Und ich glaube, da geht es einfach wieder darum zu gucken, wie kann man diese Ressourcen aktivieren oder was davon kann man aktivieren. Ja? Und das kann man im Schreiben eben sehr gut machen.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die zweite Folge zum Thema Schreiben als Ventil. In der vergangenen Folge habe ich bereits mit Katja Lewiner gesprochen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war super interessant und wirklich beeindruckend. Und falls ihr nicht wisst, was ich genau meine, solltet ihr die Folge nachhören. Das lohnt sich. Es lohnt sich aber natürlich auch, hier dran zu bleiben und hier erstmal weiterzuhören. Am besten macht ihr beides und einfach beides nacheinander. Selbstverständlich habe ich nämlich auch heute wieder Besuch, beziehungsweise ist mir jemand zugeschaltet. Über Satelliten, NASA, Hyperdigital, Uplink, weil wir hier mit der allerneuesten Technik arbeiten. Internet ist auch beteiligt, wir haben nämlich eins. Passt auf, sie hat Medizin und Germanistik studiert, ist seit 1992 als freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Gesundheitsjournalismus tätig. Sie hat 1998 ihre Promotion zum Thema Schreiben als Selbstheilung, ein Versuch über zwei Werke von Peter Handke geschrieben. Sie ist Ärztin in der Psychiatrie, Poesietherapeutin, Autorin und Professorin für Journalistik und Leiterin des Instituts für Kreatives und Therapeutisches Schreiben. Eine Professur für Kunsttherapie hatte sie auch, habe ich fast vergessen zu erwähnen. Und neben Sachbüchern zum Thema kreatives und therapeutisches Schreiben veröffentlicht sie auch Erzählungen, Lyrik, Romane und Jugendbücher. Insgesamt übrigens bisher so läppische 28 Veröffentlichungen. Ihr aktuelles Jugendbuch, Who's to Blame, ist auch gerade erschienen. So, und bevor ich jetzt vor Anerkennung und Respekt kein Wort mehr herausbekomme, starten wir schnell. Herzlich willkommen, Silke Heimes.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin vor Ehrfurcht erstarrt und habe mich gar nicht wiedererkannt. Aber sehr lieb von dir, ja. Vielen Dank.
Aber tut doch auch mal ganz gut, ne? So zusammengefasst zu bekommen, so was man schon alles hinter sich hat.
Ja, geht mir auch gleich viel besser.
Sehr gut. Ja, das vielleicht vorab. Silke, du bist total erkältet.
Genau, ich bin ein bisschen eingeschränkt, im wahrsten Sinne des Wortes Kopfsalat. Das kann also heute durchaus passieren. Aber ja, ich dachte mir, es ist so schön, dabei zu sein, dass wir es trotzdem probieren.
Das ist total nett von dir, zumal wir es gerade ein paar Tage verschoben haben. Vorher war ich total erkältet und bin jetzt so im Ausklang. Weißt du was? Ich finde, wir haben uns beide was verdient. Achtung. Oder? Wirklich. Kann man schon mal machen. Wir lassen uns mal ein bisschen applaudieren. Nein, vielen Dank dafür.
Jeden Virus, ja.
Ja, dass du in dem Zustand trotzdem dich aufgerafft hast, um uns Rede und Antwort zu stehen. Silke, wir beginnen immer ganz gerne mit einem Blick auf ein Highlight der Woche. Kannst du dich an etwas erinnern, was dir positiv hängen geblieben ist, was dich begleitet hat, ein Erlebnis?
Was? Also wir haben ja heute erst Dienstag, von daher muss ich mich jetzt wirklich anstrengen. Nein, es gab schon was sehr Schönes. Ich bin ja hier im Allgäu, im südlichsten Dorf Deutschlands, nämlich in Sonthofen. Und ich bin gestern ins Hintersteiner Tal mit dem Rad gefahren. Und es war Montag früh logischerweise niemand unterwegs außer mir. Und das war so, so schön, die ganzen Tiere da zu sehen und zu hören. Das war wirklich ein Traum.
Okay, sehr gut. Da gibt es doch auch ein Wort für. Machst du so Tree-Hugging?
Nein, also da hätte ich ja absteigen müssen vom Rad und auch Urschreitherapie habe ich nicht gemacht, obwohl das wahrscheinlich niemanden gestört hätte.
Okay, war niemand da, den es hätte stören können.
Ja, genau.
Okay. Ich habe auch ein Highlight zu teilen. Es ist nämlich so, dass es hier mit diesem Podcast, mit Kopfsalat, weitergehen wird. Es wird eine Sonderedition geben zum Thema Einsamkeit. Das ist ein tolles und sehr tiefes Thema. Da gibt es viel drüber zu besprechen. Und ich freue mich da sehr drauf. Und das ist nämlich die andere tolle Nachricht, die jetzt eher mich so betrifft, nämlich ich darf weiterhin der Host sein. Und das freut mich total. Ich fühle mich da sehr geehrt von. Also wenn ich es nicht heute noch total vergeige.
Ja, also ich wollte gerade sagen, du scheinst ja irgendwas richtig zu machen, wenn die dich weiterhin wollen. Insofern, well done.
Ja, jetzt muss ich die eine Folge noch gut durchziehen, damit sie sich nicht anders überlegen. So, aber ich bin eher so ein skandalfreier Typ. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass jetzt nichts Schlimmes mehr passieren kann.
Naja, wir haben noch, wie viele Minuten? 50 Minuten.
Okay. Ja, jetzt hast du mir auch selber noch mal ein bisschen Lust gemacht auf die kommenden ungefähr 54 Minuten. Sicke, ich muss noch mal auf deine wirklich ungeheure Biografie zu sprechen kommen. Also es ist ja wirklich eine Mischung aus Bewunderung und blankem Neid. Also ich habe 20 Jahre lang Musik gemacht und mache seit ungefähr 20 Jahren Filme. So schnell ist das erzählt. Bei wow. Dir ist es aber so, da kann man erst mal 10 Minuten mit verbringen, da drauf zu schauen und das alles mitzuteilen. Bist du eine sehr strebsame Person oder wahnsinnig wissbegierig oder wie kann ich mir das vorstellen?
Sagen wir mal so, ich langweile mich sehr schnell und ich bin sehr neugierig. Und ich dachte immer so, also ich habe ja als Ärztin zum Beispiel auch in der Orthopädie angefangen und ich dachte, meine Güte, wenn ich den Rest meines Lebens jetzt hier Hüften reinklopfen muss, dann werde ich wahnsinnig. Und ich denke so, man hat ja wirklich nur dieses ein Leben, also zumindest gehen wir bis jetzt mal davon aus. Und ich finde es schade, sich da nicht mit mehreren Dingen zu beschäftigen. Also es reicht ja sowieso nicht, um irgendwie alles zu erkunden, aber dann so viel wie möglich.
Okay, krass. War das schon als Kind so oder ist das irgendwann gekommen? Kannst du dich erinnern?
Also ich glaube, ich war als Kind schon ziemlich umtriebig und auf zahlreichen Baustellen unterwegs, ja. Doch. Also ich habe auch alles Mögliche gemacht, also mit wenig Erfolg. Ich denke gerade an mein Flötenspiel. aber ich war auch beim Deutschen Roten Kreuz in dieser Jugendgruppe oder keine Ahnung, Zeltlager im Regen, was Kinder halt so machen.
Mhm. Wurdest du geärgert deswegen? Also hast du das erlebt, dass andere Kinder das doof fanden oder dass man dann irgendwie als zu... Weiß ich nicht. Also in der Schule gibt es dann so manchmal die, wo dann gesagt wird, irgendwie, hey, du bist voll die Streberin oder sowas. Hast du das
ja,
erlebt?
Ja, ich überlege gerade, also in der Grundschule nicht, da war noch alles in Ordnung. Aber tatsächlich, ich habe ja Leistungssport Tennis gemacht und ich war sehr viel auf Turnieren und musste irgendwie echt diszipliniert sein, Schule und das Tennis zusammenzubringen. Und war dann halt irgendwie nicht mit dem Kino dauernd oder nicht mit beim Schminken oder Shoppen oder whatever. Und das hat mich schon ein bisschen zu einer Außenseiterin gemacht.
Aber du hast dich zum Glück für uns und für alle, die deine Bücher lesen und die in deinem persönlichen Umfeld sind, hast du dich nicht davon abbringen lassen. Sehr gut.
Ja, ich glaube irgendwie so, also was einen rettet oder mich gerettet hat, sind tatsächlich ein paar enge Vertraute. Also ich habe so erfahren in meinem Leben, es braucht gar nicht so viele Menschen. Also man muss nicht unbedingt der Mittelpunkt sein und darf ruhig auch Außenseiter sein, wenn es trotzdem ein paar Menschen gibt, die einen verstehen und begleiten.
Ja, voll gut. Ja, stimmt. Schwierig wird es natürlich, wenn man an der einen Stelle ausgegrenzt wird und dann keinen sicheren Hafen hat, wo man dann irgendwie halt den Ausgleich hat. Stimmt. Wo wir bei deiner Kindheit sind, ich habe das in der letzten Folge die Katja Lewiner schon gefragt. Hast du als Kind Tagebuch geschrieben?
Oh ja.
Ich hab's
vermutet. Eins habe ich noch, deswegen sage ich oh ja, mit so ein bisschen Schreck in der Stimme. Weil das ist natürlich fürchterlich peinlich, wenn man es jetzt wieder liest. Und trotzdem bin ich froh, es überhaupt aufgehoben zu haben. Also man hat halt bestimmte Lebensphasen, in denen man auf eine bestimmte Art und Weise tickt und es hat keinen Sinn, irgendwie sich dafür zu schämen. sondern das macht es mir jetzt, glaube ich, auch möglich nachzuvollziehen, wie es anderen Jugendlichen geht, wenn sie sich schämen zuzugeben, dass sie Tagebuch schreiben. Dann denke ich, ja, das kenne ich.
Mhm. Genau, da hatte ich nämlich mit Katja drüber gesprochen, dass es eben auch so ein Phänomen ist, dass das eher die Mädchen machen als die Jungs. Das konnte ich zumindest auch aus meiner Jugend und Kindheit irgendwie so berichten. Hast du eine Erklärung dafür, weshalb das so ist?
Naja, ich will jetzt nicht in Klischees abdriften, deswegen ist es schwierig. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob wirklich so wenige Jungen schreiben oder ob nur so wenige Jungen das zugeben, dass sie das machen. Meine Erfahrung ist, dass auch Jungen schreiben, dass die dann aber vielleicht anders schreiben, also zum Beispiel Songtexte oder irgendwie, ja, also sie würden es nicht Tagebuch nennen, glaube ich.
Ah ja, guter Punkt. Also das Journaling gibt es ja dann auch noch, was, ja. Ne, was eine beliebte Therapie-Skill-Tool eben auch ist, was ja letztlich auch so ein bisschen was ist wie ein Tagebuch. Aber ja, das ist okay, ja, das ist interessant, dass sie dann eher Texte schreiben oder vielleicht ein bisschen was es dann auch rechtfertigt, dass sie das tun, so nach außen hin.
Ja.
Statt zu sagen,
oder dass sie sagen, sie haben eine kleine Geschichte geschrieben und es ist eine Kriminalgeschichte oder es ist eine Geistergeschichte oder so. Das ist dann wieder legitim, ja. Also vordergründig legitim. Mhm.
Ja, gute Erklärung. Würdest du sagen, dass das Tagebuchschreiben bei dir dann dazu geführt hat, dass du beim Schreiben geblieben bist? Also weil du gemerkt hast, es tut dir gut, du machst es gerne, das ist eine Fähigkeit oder ist es davon losgelöst?
Also ich glaube, was mich zum Schreiben gebracht hat, ist eher das Lesen. Also es klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber ich fand diese Welt, die sich mir in Büchern geöffnet hat, so faszinierend, dass ich da gerne dabei bleiben wollte und mitmachen wollte.
Und ist das, damit sind ja irgendwie so Erwartungen und Hoffnungen meistens verbunden, wenn man was macht. War das bei dir so? Und wenn ja, sind die eingetreten? Hat sich das erfüllt?
Also ich glaube, dass letztlich jeder Mensch, der schreibt, auch irgendwann gelesen oder gehört werden will. Also wie jeder Mensch von uns gehört und beantwortet werden will. Aber es gibt so eine schöne Parabel, da bringt man einem Gefangenen jeden Tag ein Blatt Papier und einen Stift und man verbrennt jeden Abend das, was er geschrieben hat, vor seinen Augen. Der hört irgendwann auf zu schreiben, weil er nie die Chance hat, irgendwann einmal gehört zu werden mit dem, was er tut. Traurig, gell?
Total, total traurig und aber auch eine Erklärung, dass vielleicht auch Menschen, die gar nicht jetzt vordergründig sagen, sie schreiben, um zu veröffentlichen, da trotzdem immer ein bisschen mitschwingt, das hat einen Bestand, es bleibt da auf dem Papier und potenziell kann es gelesen werden.
Genau, also das erklärt auch, warum viele Leute ganz große Schwierigkeiten haben, sich von ihren Tagebüchern oder alten Sachen, die sie geschrieben haben, zu verabschieden. Also wenn man es gar nicht wollte, dass irgendjemand es liest oder man selber es nicht, dann könnte man es ja einfach verbrennen, also oder wegschmeißen oder weiß ich nicht. Aber man hat da so eine gewisse Hemmung, wenn man vielleicht doch irgendwie denkt, ja, irgendwann sieht es nochmal jemand und versteht es und versteht mich.
Ja. Ja, das, was du da, diese Parabel, was du erzählt hast, es klingt fast schon so nach so einer, ja, ansatzweise schon fast nach so einer Foltermethode, weil man halt eben immer wieder etwas zerstört, was jemand hervorbringt, also die Kreativität und ja, einfach etwas kreieren und das wird dann vor den Augen der Person zerstört, hat wirklich was sehr Grausames.
Ja, es ist eine Form der Missachtung, aber es ist auch, es besteht keine Hoffnung. Mhm. Also ich glaube, das Element oder der Wirkfaktor Hoffnung, den unterschätzen wir ganz oft und der bleibt ja bis zum Ende unseres Lebens eigentlich erhalten. Also wir alle hoffen auf irgendetwas und das bis zum Ende unseres Lebens und wenn es nur ist, gesund zu bleiben oder dass das Leben weitergeht. Was heißt nur? Mhm. Also das ist ja schon eine Menge.
Ja, ja, es gibt ja auch dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, genau.
So, jetzt hast du aber explizit dann irgendwann angefangen, wirklich auch zu veröffentlichen, das heißt so ganz bewusst zu schreiben, um es, damit es auch gelesen wird. Wie würdest du sagen, wie hat sich dein Schreiben im Laufe der Zeit verändert? Weil alles, was man ja beständiger macht, bekommt dann auch eine andere Dynamik. So, also bei Musikern sagt man, nichts ist so frisch und so voller Kreativität wie das erste Album, weil das hat sich in der Regel halt über 10 Jahre oder über 5 Jahre oder wie auch immer so angesammelt, hat sich alles angestaut, dann muss es raus. Und so beim dritten Album, da gehen den ein oder anderen dann auch irgendwie mal die Ideen aus, die Inspiration aus. Wie war denn das bei dir?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Also am dichtesten sind spätere Texte von mir. Also frühere Texte sind auch eher noch so, wie soll ich sagen, ja, nicht so dicht, nicht so intens. Also und was ich schön finde, ist, man lernt also Handwerk dazu und kann sich dann mehr auf den Inhalt konzentrieren. Also in den Anfangszeiten ist man noch sehr mit Handwerk beschäftigt, ging mir jedenfalls so. Und die Story ist eher in den Hintergrund getreten. Und das verändert sich natürlich auch.
Oh, das ist ja, das hat ja was total Befreiendes, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, über die Stilistik oder wie man es macht, sondern nur noch, was man da inhaltlich macht.
Also das wäre schön, aber dann ist es falsch rübergekommen. Man denkt, also ich denke immer noch darüber nach und auch mein Team, mit dem ich, also ich habe eine Sparring-Gruppe und die weisen mich schon darauf hin, dass es da noch ein bisschen Arbeit braucht.
Okay, wie nett von Ihnen.
Ja, absolut.
Und der Prozess selber, fängt man dann an, sich den zu gestalten. Also manchmal liest man ja dann halt das, also es gibt zum Beispiel Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die berichten, der Morgen, das ist meine kreativste Phase. Ich stehe um 6.15 Uhr auf und dann mache ich mir diese Tasse Tee und setze mich immer an den gleichen Ort und dann hat das was Rituelles. Hast du sowas auch oder sind das einfach dann Momente, wo du merkst, so jetzt ist es richtig?
Ja, also ich glaube, wenn man auf den Moment wartet, in dem es richtig ist, dann findet es selten statt. Nicht, also ich habe schon eine gewisse Routine und ich kann tatsächlich auch morgens besser schreiben, aber nicht so early. Also es geht, frühestens so um 8 ist mein Gehirn bereit. Und ich versuche schon jeden Tag zu schreiben, gerade wenn ich Fiktion schreibe, dass ich in der Geschichte drin bleibe. Es kann sein, dass ich dann die Seiten, die ich geschrieben habe, komplett lösche, was aber nichts macht, weil ich mich trotzdem mit den Charakteren und der Story beschäftigt habe.
Mhm. Und das ist wahrscheinlich so, wie man das jetzt selber kennt, wenn man wirklich mal ein richtig gutes Buch hat, dass man wirklich eintaucht und so auch addicted ist und anfängt, diese Person und die Geschichte auch so mit in dem Alltag zu haben. Das ist dann bei dir wahrscheinlich nochmal potenziert, weil du ja noch viel, viel intensiver dich mit den Inhalten auseinandersetzt, oder?
Also sagen wir mal so, es kann passieren, dass Charaktere mir sehr ans Herz wachsen, aber es kann auch passieren, dass ich Charaktere sehr hasse am Ende. Manche fliegen dann auch raus. Ja, man verbringt schon Zeit mit diesen Figuren oder Personen. Aber für mich ist es jetzt so, dass ich das doch deutlich losgelöst vom Alltag erlebe.
Mhm. Das heißt, du kannst da eine klare Trennung machen und tauchst in deine Arbeitswelt ein und der Rest ist dann halt eben auch privater Alltag.
Ja, weil du sagst, du kannst das, also ich glaube, mein Gehirn ist einfach, also es gibt so zwei Modi, in denen mein Gehirn arbeitet. Das eine ist der Funktionsmodus, indem ich jetzt Arbeit und Leben und Alltag bewältige und mache. Und der andere ist eben dieser Fantasiemodus.
Mhm. Weil ich nämlich dann, wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich dich gefragt, ob das auch eine Belastung sein kann. Also ich kenne das aus dem Prozess des Filmemachens, dass wenn man wochenlang im Schnitt sitzt und halt immer wieder die gleichen Passagen hört oder weiß ich nicht, ein Interview schneide, dass das oder Videoclips, wo du halt irgendwie wirklich über lange Zeit immer den gleichen Song hörst und dass es auch Hölle nerven kann und dass man das irgendwie dann auch gerne mal aus dem Kopf raushaben will. Und so habe ich es mir dann irgendwie auch vorgestellt, so als Autorin, dass du dann vielleicht mal am Abendesstisch sitzt und denkst so, ey, ich will jetzt nicht, dass hier noch irgendwie 5 andere Persönlichkeiten mit am Tisch sitzen, die eigentlich nur fiktiv sind.
Ja, also das geht mir eigentlich nur nachts so. Also da belästigt es mich manchmal wirklich. Also weil dann denke ich auch so, also wenn mir so Gedanken nachts kommen, da habe ich sozusagen mein Gehirn nicht unter Kontrolle. Also da kann ich nicht sagen, so jetzt sind wir im Funktionsmodus, liebes Gehirn, sondern dann feuert mein Gehirn, was es feuern will. Und mein Problem ist dann, ich habe dann die Sorge, wenn ich es nicht gleich aufschreibe, weiß ich es am nächsten Morgen nicht mehr. Das heißt, mein Gehirn meldet, ich habe da eine Idee und dann muss ich sie aufschreiben. So, dann habe ich sie aufgeschrieben, dann lege ich mich wieder hin, dann meldet mein Gehirn, ich habe da eine Idee und das kann stundenlang so weitergehen und das ist nicht lustig, aber das ist nicht jede Nacht. Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir lachen selber drüber, aber das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist eigentlich nicht lustig, weil es einen den Schlaf raubt und man denkt dann so, boah, kann man das nicht auf den Tag verschieben?
Genau, aber was wäre die Alternative, nicht kreativ zu sein? Und das wäre ja noch schrecklicher, oder?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich beobachte das, dass es auch ein bisschen auch immer wieder in der Veränderung ist bei mir persönlich, dass es mal extremer ist und mal weniger. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, welche Rolle das jeweilige Projekt für einen spielt, wie nah es an einem selber dran ist, wie sehr es ein Herzensprojekt ist oder ja, es ist aber nur eine, ist nur eine These.
Ja, kann ich, also der These kann ich zustimmen. Vielleicht auch deswegen noch eine Anmerkung, ich schreibe immer ganz gerne ein fiktives Werk und parallel ein Sachbuch. Also weil Sachbuch ist für mich ein bisschen wie Sudoku. Also ich suche dann halt die Fakten zusammen und also das ist eher entspannend.
Okay, weil es dann in dem Sinne auch ein bisschen eher was Handwerkliches hat und faktenbasierter so.
Genau, es ist einfach wie eine journalistische Tätigkeit und es ist strukturiert. Wenn man da erstmal die Buchstruktur hat, dann muss man, es ist quasi eine Fleißaufgabe, das zu machen.
Ja, das ist total interessant bei dir. Also das nochmal zu sagen, dass du halt eben fiktional schreibst und aber eben auch ja eher wissenschaftlich lehrend, was ich so noch nicht so häufig gehört habe. Gibt es was du lieber tust oder sagst du einfach, hey, es ist wunderbar, das beides zu haben und es nivelliert sich? Wie ist das?
Nee, eindeutig Fiktion. Also ich liebe es, fiktional zu schreiben, aber also ich schaffe das höchstens 2, 3, maximal 4 Stunden am Tag, dann ist mein Geist echt müde. Wenn ich sozusagen ausgepowert bin von dem Fiktionalen, dann geht immer noch Sachbuch oder wissenschaftlich. Und ich glaube, das ist auch nur in Deutschland so strikt getrennt oder findet selten statt. In Amerika ist es ja viel häufiger, dass Leute beides machen.
Okay. Jetzt, was, du schreibst da ganz viel über therapeutisches Schreiben. Was ist denn das eigentlich? In einem Satz.
Großartig. Die Definition lautet nein. Therapeutisches Schreiben, man kann sich es ganz gut vorstellen. Jeder, der das Tagebuch der Anne Frank kennt, gelesen hat oder schon mal davon gehört hat, weiß annähernd, dass Schreiben unglaublich, ich wollte gerade sagen, Leben retten kann. Das stimmt so natürlich nicht, aber die Seele retten kann. Die hat ja in ihrem Versteck sich einen fiktiven Gesprächspartner durch das Schreiben geschaffen und damit, glaube ich, auch emotional überlebt. Und das, glaube ich, sagt schon ziemlich viel, was therapeutisches Schreiben ist oder sein kann.
Jetzt ist Anne Frank eine extrem Lebenssituation gewesen zu dem Zeitpunkt. Wie kann man das übertragen aufs Hier und Jetzt und auf Menschen, die vielleicht in weniger drastischen Situationen sind? Oder anders gefragt, ist therapeutisches Schreiben etwas, was jeder Person helfen kann?
Also sagen wir mal so, wenn jemand Schreiben hasst, würde ich ihm jetzt nicht unbedingt therapeutisches Schreiben empfehlen. Aber was ich so genial daran finde, du hast ja vorhin gesagt, ich habe eine Professur für Kunsttherapie gehabt und natürlich haben wir da alles gehabt, also Musiktherapie, Tanztherapie, Ausdrucksmalen. Und was mich am Schreiben so fasziniert, ist, ich brauche sozusagen quasi gar nichts dafür. Also ich brauche einen Stift und ein Papier, das ist es. Ich brauche keinen großen Raum, ich brauche, ja, also keine Malmittel oder irgendwas. Ich habe es eigentlich ständig und jederzeit zur Verfügung. Und viele fragen mich auch, muss man es mit der Hand machen oder kann man es auch im Handy machen oder im Laptop oder wo immer, was man halt gerade zur Verfügung hat. Und was mich daran fasziniert ist, wir sind ja schon auch, also der Mensch ist schon auch ein Geschichtenerzähler oder wir sind mit Sprache sehr nah. Sprache ist was, was wir sehr, sehr früh lernen. Eigentlich sogar fast vor dem Malen oder diesen Ausdruckssachen. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass uns das therapeutische Schreiben sehr schnell an unseren Kern bringt. Und wenn ich mir so überlege, es ist ja so, dass deswegen auch Anne Frank, wir haben nicht immer Leute, mit denen wir über unsere Dinge reden können. Zum einen, weil nicht immer Leute da sind, zum anderen, weil wir auch nicht alles den Menschen, anderen Menschen anvertrauen wollen, auch nahen Menschen nicht. Und da bietet das Schreiben eben die Möglichkeit, dass wir es loswerden, es aber bei uns bleibt, also wie so ein Schutzraum einfach.
Kannst du uns da noch ein bisschen mehr reinholen? Also was mache ich da? Ich setze mich hin und dann schreibe ich auf, was mich beschäftigt oder wie, was? Also ich will jetzt nicht, dass du dein komplettes Buch irgendwie halt nacherzählst, aber so ein bisschen, dass ich verstehe, was macht man da eigentlich?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen. Manche Leute tun sich leicht, indem sie sich hinsetzen und einfach losschreiben. Ja, also die Julia Cameron ist ja eine Kreativtrainerin aus Amerika. Die hat diese Morgenseiten ins Leben gerufen. Also morgens hinsetzen, einfach 30 Minuten schreiben. Und wenn es ums Toilettenpapier geht. Genau, und manchen Leuten fällt es schwer. Die haben so wie so ein Horror-Vakui. Ja, da ist dieses weiße Blatt und die denken, oh Gott, was jetzt? Und da empfiehlt es sich halt einfach, kleine Übungen zu machen. Da gibt es ja ausreichend Bücher, wie du sagst, wo Übungen drin sind. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass es so keine Absolutheit gibt. Also ich kann ja einen Tag mich hinsetzen und wenn es klappt, schreibe ich drauf los und an einem anderen Tag klappt es vielleicht nicht und dann suche ich mir eine Übung. Also ich sage immer so, man sollte sich beim Schreiben wie im Leben irgendwie bei Laune halten.
Und kannst du mal so eine Übung exemplarisch nennen, dass ich mir das vorstellen kann?
Also es ist wirklich easy. Also ich habe früher immer sehr, sehr komplexe Übungen gemacht, bis ich gemerkt habe, das braucht es gar nicht. Also ein Satz ist zum Beispiel, als ich heute Morgen erwachte, Punkt, Punkt, Punkt. So, da kann jeder was zu schreiben, weil jeder, der an seinem Schreibtisch sitzt, ist am Morgen erwacht. Ja? Oder wenn ich irgendwo bin, kann ich schreiben, auf dem Weg hierher. Und dann bin ich sofort drin im Schreiben, weil ich ja was schreiben kann. Ich bin ja irgendwie hierher gekommen. Ja? Oder solche Sätze wie, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich. Und auch dazu fällt jedem sehr schnell sehr viel ein. Ja? Und dann ist man im Schreiben drin und ich sage immer, es geht dann nicht darum, bei diesem Thema zu bleiben, mit dem man angefangen hat, sondern einfach weiterzuschreiben und sich treiben zu lassen.
Okay, also einfach erstmal so einen Impuls zu haben, um überhaupt in den Fluss zu kommen.
Genau. Oder was man auch machen kann, ist, was mich heute bewegt. Ja. Und das kann man sowohl auf Körperebene, Handlungsebene machen, als auch auf geistiger, psychischer Ebene.
Und wenn ich das dann mache, was passiert da bei mir?
Also es gibt ja verschiedene Stufen. Also indem ich schreibe, strukturiere ich das erstmal. Also was ja häufig der Fall ist, wenn wir über etwas nachdenken in unserem Kopf, dann verheddern wir uns ganz oft in so Grübelschleifen oder es ist immer dasselbe oder wir können es gar nicht richtig benennen. Sind wir jetzt eigentlich wütend? Sind wir traurig? Sind wir enttäuscht? Was sind wir eigentlich? Und in dem Augenblick, wo ich versuche, das zu Papier zu bringen, tritt schon mal eine große Klarheit ein. Ich kann das Ganze sortieren und werde mir klarer. Plus in dem Moment, wo ich es aus mir raus habe, findet eine Distanzierung statt. Also ich distanziere mich ein Stück weit emotional auch davon. Und wenn ich das dann nochmal lese oder auch zwei Tage später lese, dann findet nochmal eine Distanzierung statt und ich kann das alles nochmal mit anderen Augen anschauen.
Okay, total interessant und kann man wahrscheinlich in Gänze dann erst erfassen, wenn man es wirklich mal praktiziert hat, nehme ich an.
Ja, es ist wie mit allem. Also es ist ja auch, wenn ich ein Essen nicht kenne, muss ich es probieren, um zu wissen, ob es mir schmeckt. Und so ist es mit dem Schreiben auch. Also es kostet ja nichts und man vergibt sich ja nichts, es einfach mal auszuprobieren.
Es kostet ja nichts, es ist eine total, ja, finde ich sehr gut. Es ist eine gute Motivation. Hey, wo kriegt man schon noch was umsonst? Nee, genau. Nicht umsonst, sondern kostenlos. Das ist kostenlos, nicht umsonst, das ist kostenlos. So, jetzt hast du ja wirklich einige Bücher zu dem Thema verfasst. Ich gucke gerade mal nach, nämlich therapeutisches Schreiben bei Krebserkrankungen, therapeutisches Schreiben bei Depressionen, ich schreibe mich schlank, ich schreibe mich gesund, schreib dich gesund. So diese extreme Ausdifferenzierung hat mich erstmal so überrascht. Wieso braucht es das dann? Oder ist das nicht eigentlich, sind es nicht immer die gleichen Mechanismen? Oder also da steht ja wirklich was drin in den Büchern. Ist ja jetzt nicht, dass es fünfmal das gleiche Buch geschrieben
hat. Immer das gleiche. Genau, anderer Einwand.
Anderer Titel.
Genau, anderer Titel.
Das wäre ein cleveres Konzept.
Ja, aber wenn jemand drei davon haben, kriegen sie es raus. Nein. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich dachte nach dem ersten Buch, also es hat so angefangen, ich habe das therapeutische Schreiben in der Klinik eingeführt und das war in der Schweiz damals. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt nicht die Übungen, die ich gerne hätte dafür, also schreibe ich ein paar selbst. Und dann dachte ich so, jetzt habe ich die schon geschrieben, jetzt kann ich die auch im Verlag anbieten. Und da hatte ich das große Glück, dass ein Verlag gesagt hat, finden wir super, machen wir. Und dann habe ich gedacht, so, das war's jetzt auch, mehr kann man dazu nicht sagen. Und dann kamen Leute auf mich zu, haben gesagt, ja, aber kannst du nicht mal was schreiben zu? Und dann dachte ich, ja. Und ich dachte dann auch, wie du, ist doch völlig wurscht, was jemand hat. Pff, das bleibt doch gleich beim Schreiben. Und dann habe ich festgestellt, nein, also es gibt schon Unterschiede. Also zum Beispiel jetzt mal bei einer Krebserkrankung. Eine Krebserkrankung ist potenziell lebensbedrohlich und vielleicht auch lebensverkürzend. Das heißt, da muss ich mich mit anderen oder da setze ich mich mit anderen Themen auseinander, als wenn ich eine Angststörung habe, logischerweise. Ja? Und deswegen denke ich schon, dass man kann immer die Basisübungen nehmen, auf jeden Fall. Oder man braucht auch gar keine Übungen. Aber es gibt dann doch nochmal gezielte Übungen für jede Krankheit, die angelehnt sind an die Beschwerden, die im Vordergrund stehen bei dieser Krankheit.
Mhm. Okay. Kannst du da eine jetzt insbesondere jetzt zum Thema Depression nennen?
Ja, also bei Depressionen ist es ja häufig so, dass man sehr niedergestimmt ist, antriebslos und auch freudlos und auch das Gefühl hat, an gar nichts mehr Interesse zu haben. Mhm. Das ist aber krankheitsgeschuldet. Und dann ist es gut, mal zu gucken, was habe ich denn früher gemacht? Also was hat mich früher interessiert und begeistert? Einfach um mal zu gucken, gibt es da was, wo ich vielleicht heute anknüpfen kann, was ich vielleicht auch machen kann, obwohl es mir im Moment keinen großen Spaß macht, aber vielleicht kommt das wieder.
Also praktisch eine kleine Reise in die eigene Vergangenheit, einen Blick zurück und sich wieder bewusst machen, das, was da Sinn gemacht hat, macht im Hier und Jetzt eigentlich immer noch Sinn, ich nehme es nur nicht wahr.
Genau. Oder große Themen bei Depressionen sind auch immer Schuld und Scham. Ich habe da immer sehr große Mühe mit. Also ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet und ich sehe psychische Krankheiten wie körperliche Krankheiten. Aber das ist in unserer Gesellschaft nicht so und bei den Erkrankten leider auch nicht so. Also häufig schwingt bei dem Thema Depression irgendwie so mit, naja, da ist man ja auch ein bisschen selber schuld und man müsste nur den Hintern hochkriegen und solche Sachen. Und das ist natürlich absurd. Und sich damit auseinanderzusetzen, dass einen eben keine Schuld daran trifft, dass es eine Krankheit ist, ja, das finde ich auch nochmal extrem wichtig einfach.
Das ist ganz schön schwer, sich das selber zu machen, ne? Sich das bewusst zu machen. Das ist natürlich was, woran wir hier als Freunde fürs Leben und der Vereinheit eben natürlich auch stark arbeitet, diese Entstigmatisierung und sowohl den Betroffenen als auch der Gesellschaft klar zu machen, so ist es eben nicht. Dass die Erkrankten irgendeine Selbstverschulden oder irgendwas mit sich bringen. So, wenn jemand sich einen Arm bricht, sagt man auch nicht, irgendwer ist ja selber schuld. Komm halt klar.
Naja, obwohl man da häufig auch selber schuld ist, ne? Mit dem Fahrrad zu schnell gefahren, auf den Baum zu hoch geklettert oder whatever. Ja,
stimmt. Aber selbst da ist natürlich jedem zugestanden, irgendwie, dass man halt eben trotzdem sich drum kümmert und eine Heilung erfährt.
Genau. Und es ist nicht so schambesetzt, ja. Es ist schwerer, über eine Depression oder eine Angststörung oder Zwänge zu sprechen, als über eine Nierenkrankheit, ja.
Wie komme ich denn zu der Erkenntnis übers Schreiben? Also wie nehme ich mir denn selber die, die Scham, wenn die Gesellschaft das aber an mich heranträgt, weil das ist ja, das kennen wir aus anderen Bereichen auch, dann sitze ich halt eben da und denke so, nee, aber ihr habt doch alle gar nicht recht. Oder doch?
Das wäre ja schön, wenn die das denken würden. Ja. Also ich glaube, wir müssen nochmal unterscheiden, für wen therapeutisches Schreiben ist. Also ich finde, therapeutisches Schreiben oder Psychohygiene durch Schreiben ist nochmal eine andere Nummer als eine schwere Erkrankung. Also wenn jemand eine schwere Depression hat, halte ich es fast für schwierig, für sehr schwierig, sich alleine zu helfen. Sondern dann ist es natürlich so, dass man Unterstützung braucht, zumindest zu Beginn. Und jeder Therapeut kann auch das therapeutische Schreiben, selbst wenn er keine Ausbildung hat, mit reinnehmen in seine Therapie. Weil ich finde, dieser Prozess des Schreibens vermittelt den Menschen, die das tun, auch, dass sie selbst wirksam sind. Also, dass sie selbst etwas zur Verbesserung ihrer Situation beitragen können und nicht, dass alles von außen an einen herangetragen wird und der andere wird schon besser wissen, was gut für mich ist. Das stimmt ja nicht. Ja. Also, jeder Mensch, mit dem ich therapeutisches Schreiben mache, der hat bis zu diesem Tag, wo er vor mir sitzt, überlebt. Sonst ist er nicht vor mir. Das heißt, er verfügt über eine Unmenge an Ressourcen. Sonst hätte er nicht bis zu diesem Tag überlebt. Und ich glaube, da geht es einfach wieder darum zu gucken, wie kann man diese Ressourcen aktivieren oder was davon kann man aktivieren. Ja. Und das kann man im Schreiben eben sehr gut machen.
Ja. Genau, du bist ja als Ärztin selber aktiv. Das heißt, das kreative Schreiben, das integrierst du auch in deine medizinische Tätigkeit? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also im Moment arbeite ich nicht mehr therapeutisch. Ich bilde nur noch Multiplikatoren aus, also gebe Seminare für Sozialarbeiter, für Psychotherapeuten, Ärzte, Pfarrer. Und ja, ich bin unbedingt dafür, dass man das integrieren kann und soll, weil wir wissen ja auch, es gibt sehr, sehr lange Wartezeiten auf Therapieplätze. Was machen die Leute in der Zwischenzeit? Da kann man ihnen das Schreiben zum Beispiel schon mal an die Hand geben und kann sagen, okay, ich habe jetzt keine wöchentlichen Termine für dich, aber schau mal, hier hast du eine Übung, kannst du mir per Mail schicken oder wir sehen uns in 4 Wochen. Und mittlerweile ist sogar die Telefonseelsorge macht ja auch mit Chat mittlerweile. Das heißt, die hatten auch Weiterbildungen bei mir angefragt fürs therapeutische Schreiben, damit die im Chat wissen, was kann ich den Leuten geben. Und ich glaube, wenn ich als Therapeut meinem Patienten eine Übung mit nach Hause gebe, dann hat es viele Vorteile. Zum einen überbrückt es die Zeit bis zum nächsten Termin. Zum anderen hat er, wenn er oder sie sich damit beschäftigt, immer auch ein bisschen das Gefühl, der Therapeut oder die Therapeutin ist gerade an seiner, ihrer Seite, also ist mit dabei, begleitet denjenigen doch auch durch die Woche hindurch. Und man kommt natürlich viel schneller voran, also weil die Themen dann sozusagen schon mal schriftlich bearbeitet oder durchdacht oder angekratzt wurden und dann kann man mit dem Ergebnis in der nächsten Woche weiterarbeiten. Das heißt, man ist auch viel schneller.
Okay, ja, krass. Das heißt, einfach die Therapie ist, also es ist eine Unterstützung für die Therapie und macht die Therapie sogar effizienter, also viel, viel wirksamer.
Absolut. Und nicht nur das, es macht natürlich den Patienten über kurz oder lang unabhängig von dem Therapeuten. Und das ist ja das, was man will.
Wie ist
also
denn,
hoffe ich.
Ich wäre dafür. Total. Was bekommst du denn für Rückmeldung? Also jetzt früher, als du selber dann noch selber aktiv dann tätig warst oder jetzt von den Multiplikatoren, die du da weiterbildest, was kriegst du denn so an Rücklauf? Was berichten die?
Also die häufigste Rückmeldung ist, dass viele eben gedacht haben, sie können es nicht. Also Patienten, ne? Also die gedacht haben, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht schreiben, ich kann das nicht, ich kann auch nichts für mich tun. Also die dieses Gefühl von Ohnmacht und Kleinheit hatten, dass die merken, nee, Moment, ich habe da was geschafft, ich habe da einen Text, da steht eine halbe Seite und das habe ich in 10 Minuten geschafft. Also das stärkt unfassbar das Selbstvertrauen. Und die Leute merken sofort, um was es eigentlich geht. Also die sagen, egal welche Übung du mir mitgegeben hast, ich bin sofort bei meinem Lebensthema. Und das ist in den Seminaren so eindrücklich. Da sind dann ja so 15 bis 20 Leute und die kriegen alle dasselbe Thema. Und jeder ist sofort bei seinem aktuellen Thema. Und das ist etwas, worauf man echt vertrauen kann.
Das ist so toll, ne? Also so ein Tool, wenn man dann sieht, wie auf eine Art auch universell das funktioniert.
Absolut.
Wahnsinn. Funktioniert das eigentlich, funktioniert das auch mit kurzen Texten? Also sagt man irgendwie so, hey, nimm dir zumindest irgendwie 30 Minuten oder irgendwas? Oder kann ich auch eine Insta-Caption schreiben und das funktioniert schon?
Es kommt drauf an, was ich auf Insta erreichen will. Bei dem, was da los ist, glaube ich es eher nicht so. Aber die Zeit ist nicht der Faktor. Also das ist ja auch häufig was Leute sagen, ich habe keine Zeit. Und ich sage immer, dann schließ dich 5 Minuten auf der Toilette ein und schreib und es reicht. Also es gibt da auch Studien von Pennebaker. Also Pennebaker hat das Expressive Writing in Amerika implementiert und sehr gut wissenschaftlich untersucht. Und er hatte immer an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 20 Minuten. Und er hat unfassbar viele Studien, über 200, und natürlich auch seine, die er ausgebildet hat, die Leute haben Studien durchgeführt und die haben eben auch das Two-Minute-Miracle. Also die haben dann diese 20 Minuten runtergebrochen auf 2 Minuten und es hat immer noch funktioniert.
Krass. Mhm. Und warum?
Weil man beschäftigt sich ja nicht nur die 2 Minuten damit, sondern es läuft ja weiter.
Ja, das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, so gut, wahrscheinlich ist die größte Hürde noch, dass man sagt, mein Tag ist so voll, wo soll ich das auch noch unterbringen oder wo soll ich mir die Zeit abknüpfen oder ich habe nicht die Kraft dafür oder so. Aber das ist natürlich auch nochmal interessant zu hören, dass das ist jetzt nicht, dass man da jeden Tag 120 Minuten investieren
ja,
muss.
Ja, und es muss auch nichts Geordnetes rauskommen. Ne? Also ich darf auch schreiben, blau, 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 alles blöd, weiß auch nicht, keine Ahnung, was ich gerade schreiben soll, so ein Mist, fühle mich ausgelaugt, scheiße. Also ne, reicht ja völlig.
Das wiederum wäre eine geile Insta-Caption, aber...
Genau, es waren jetzt 10 Sekunden, ja, also...
Ja. Warum machen wir das nicht alle? Warum ist es nicht so weit verbreitet und ne? Also es klingt so einfach, es klingt so niedrigschwellig, wie du schon gesagt hast, du kannst ein Blatt Papier und einen Stift oder dein Computer oder dein Handy oder wie auch immer. Warum ist es nicht viel, viel verbreiteter, bekannter?
Also ich habe mich das in der Medizin wirklich, wirklich gefragt. Also warum macht es nicht jede Klinik? Warum hat es nicht jede Klinik auf ihrem Therapieplan? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Zwischendurch hatte ich die Pharma-Lobby in Verdacht, dass die das gar nicht wünschen, dass man mit so, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie Montblanc ins Boot hole oder irgendwelche Stifte und Papierfirmen. Ja. Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es nur daran liegt. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber es ist ja auch so ein bisschen so wie mit gesund essen. Ne? Wir wissen auch alle, wie gesund essen geht und trotzdem tun wir es nicht alle. Also
ja. Sport, beim Essen kann ich noch sagen, gut, der Zugang, der Aufwand, die Kosten, vielleicht spielen die da so mit rein, aber tatsächlich.
Ja, aber Bewegung. Wir wissen auch alle, dass man sich so 20, 30 Minuten am Tag bewegen sollte, wie auch immer. Das machen auch nicht alle. Also es gibt auch eine gewisse Trägheit des Geistes und Körpers.
Ja, beziehe ich auf mich auch total. Also ist jetzt, ich habe mich ja damit auch schon dann jetzt ein bisschen im Vorfeld beschäftigt und es ist trotzdem nicht so, dass ich am Tag darauf sofort damit angefangen hätte zu schreiben. Jetzt muss ich sagen, dass ich beruflich total gerne schreibe, so, aber das ist natürlich was ganz anderes. Da geht's nicht um mich, da geht es um eine Sache.
Ja, aber ich glaube, dass Menschen überhaupt erst was verändern, wenn es sozusagen nicht mehr anders geht.
Wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man merkt, es führt kein Weg mehr dran vorbei.
Ja, genau. Sonst lasse ich es so weit laufen und bin in meiner Komfortzone.
Verstehe. Wobei ja das, was du beschreibst, auch nicht nur im akuten Zustand sinnvoll klingt. Oder du sagst ja auch, es ist auch dann eher was Begleitendes. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass das Schreiben allein halt eben wirklich jetzt das Krankheitsbild einer Depression auflöst, wie auch. Aber trotzdem klingt es ja auch ganz stark nach etwas, was total Sinn macht, prophylaktisch.
Absolut. Aber ich ertappe mich ja selber dabei. Ich meine, ich habe, was hast du gesagt, 30 Bücher geschrieben oder 28. Und ich schreibe auch nicht jeden Tag. Also ich nehme es mir schon auch vor, aber dann merke ich so. Nach 3 Tagen denke ich so, also ich habe so einen Kalender, wo die Daten drinstehen, denke ich so, oh, die letzten 3 Tage doch nicht geschrieben, obwohl ich fest der Meinung war, ich hätte es getan, ja. Und dann trage ich schnell nach, damit da nichts fehlt. Aber ich ertappe mich ja auch dabei. Da kommt immer irgendwas dazwischen oder so. Ja. Hm.
Okay, ich finde, du bist entschuldigt. Du hast schon echt eine Menge geschrieben. Wenn es beim Sport so ist, weißt du, dann müssten wir nochmal reden.
Ja, nein, ich wollte jetzt auch allen anderen alle anderen entschuldigen. Also ich wollte sagen, es ist nicht schlimm, wenn man das 3 Tage nicht tut und dann irgendwie es. Also ich glaube, am Anfang, es ist wie beim Joggen auch, am Anfang sollte man schon kontinuierlich dranbleiben und ein bisschen Disziplin aufbringen. Und wenn man dann später, wenn es zur Routine geworden ist, mal 1-2 Tage nicht schreibt oder so, ist es einfacher. Aber wenn man gleich sozusagen am Anfang schlampt, ist es halt schwierig.
Hm. Ja, okay, ein bisschen Disziplin ist dann eigentlich bei allem immer erstmal nötig, ne?
Ja, aber ich denke so, Leute, ihr putzt auch jeden Tag so mal die Zähne, also hoffe ich jedenfalls. Ich wasche mir aufs Gesicht und es ist auch eine Routine, die ich nicht jeden Tag wieder hinterfrage und denke, oh Gott, muss ich heute wirklich schon wieder Zähne putzen, ja. Sondern ich mache es einfach, weil ich weiß, es tut meinem Körper gut. Und so kann man es mit dem Schreiben vielleicht auch sehen, dass man sagt, ich schreibe jeden Tag 5 Minuten und selbst wenn ich im Moment gerade nichts merke, mache ich es einfach mal.
Wäre es nicht schön, wenn wir es schaffen, mentale Hygiene auf das gleiche Niveau zu bekommen wie die Körperhygiene?
Absolut. Und ich bin also ja der Meinung, damit müssen wir in der Grundschule anfangen und in der Schule. Also es gibt Schulfächer, die halte ich für essentiell und die sehe ich auf keinem Stundenplan.
Mhm. Ja, dann gehen wir das mal an.
Ja, genau. Das Kultusministerium hört hoffentlich zu.
Ja, auch das macht ja tatsächlich der Verein, also Freunde fürs Leben, Schulworkshop entwickelt, der lehrenden Kräften an die Hand gegeben wird, Personen ausbilden, das, was du mit Multiplikatoren machst, halt auch dieses Thema an die Schulen zu tragen, damit dann breiteres Verständnis hingebracht wird und eine Selbstwirksamkeit, wie du es vorhin auch erwähnt hast, eine Selbstwirksamkeit herbeizuführen.
Ich finde das super. Das einzige Problem, was ich im Moment dabei sehe, ist, dass es immer noch on top kommt zu dem, was auf dem Lehrplan steht. Und das kann dann zu Stress führen. Und mir wäre es lieber sozusagen, es würde in den Lehrplan integriert werden.
Hm. Das stimmt total. Und also ich persönlich hätte auf Physik verzichten können und Biologie und Mathe und Latein.
Ja.
Und
genau, und Chemie und.
Also eigentlich, weißt du, mentale Hygiene, Sport, Deutsch, Englisch. Mhm. Das wäre so mein Stundenplan gewesen.
Ja, damit wär ich, bin ich bei dir. Und Flöten, also.
Wobei ich da was von dir gehört habe vorhin, was vermutlich ist.
Ja, es ist so eine Hassliebe, weißt du, also von der C zur Altflöte und dann irgendwie zur Gitarre und nichts durchgehalten. Also ich bin, was Schreiben und Sport angeht, sehr diszipliniert, aber Musik, I don't know.
Man kann nicht überall glänzen.
Ja, ich will ja nicht glänzen.
Ich will einfach nur das scheiß Instrument spielen können.
Ja.
Ja. Hat dir denn, ja, okay, dann hat dir da. Ich glaube, also wirklich, ist es limitiert, an wie vielen Stellen man Disziplin aufbringen kann. Irgendwann ist es dann auch mal erschöpft. Also, und auch für Instrument lernen und so braucht man natürlich sehr viel Disziplin.
Ja, aber das ist so ein bisschen das, was wir vorhin hatten. Ich glaube, jeder hat eine Affinität zu einem bestimmten Kanal. Also, ne, ich bin ja am Schreiben dran geblieben und an der Bewegung und Natur. Und du bist an der Musik dran geblieben und an der Bewegung. Ja, also, und ich glaube, jeder hat 1-2 Kanäle, die für ihn gut funktionieren. Und das herauszufinden, was ist es für mich, ja, ist, glaube ich, wichtig, bevor man sich zu etwas zwingt, was dann nicht funktioniert und nur Frust auslöst.
Mhm. Ich muss gerade dran denken, dass ja Bewegung und Text sowieso ganz, ganz gut zusammengeht. Also Choreografen und Choreografinnen und Tänzerinnen und Tänzer zum Beispiel arbeiten ja auch ganz stark so, dass sie sich halt eben die Choreografie teilweise halt dann eben auch über die Songtexte merken. So, diese Verknüpfung herzustellen, hilft halt eben sehr bei Dinge im Gedächtnis zu behalten.
Absolut. Oder auch, ich meine, die Peripathetiker, geiles Wort, oder? Also das sind die Peripathetiker, die beim Laufen gedacht haben oder beim Laufen am besten denken konnten. Also die Philosophen haben das ja gehypt und auch ganz viele Schriftsteller, wenn die über ihre Schreibroutine berichten, die sagen dann auch, sie machen einen Spaziergang, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und dann kommen die Gedanken auch wieder in Gang.
Voll interessant. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir nämlich auch auf, wenn ich was schreibe, also halt irgendwie was Konzeptionelles schreibe und nicht weiterkomme oder halt im Gespräch irgendwie halt man auf neue Punkte kommen muss und nachdenkt, dann fange ich auch immer an, aufzustehen und zu laufen.
Mhm. Genau, Laufen aber man darf sein. Es nicht, also meine Erfahrung ist, wenn ich mir vornehme, ich will jetzt, dass es im Kopf weitergeht und deswegen gehe ich laufen, dann klappt es nicht. Wenn ich aber sage, ich will von dem ganzen Mist jetzt gar nichts mehr wissen und deswegen gehe ich laufen, lasst mich in Ruhe, ihr fiesen Gedanken, dann kommen sie.
Mhm. Ja, ich hätte jetzt auch eher gesagt, das ist wie ein Automatismus, eher als dass es jetzt eine bewusste Entscheidung ist. Dass so, ich stehe einfach auf, dann fällt mir schon was ein.
Genau.
So ist es leider nicht.
Ja, aber nicht prokrastinieren. Noch so ein schönes Wort, gell? Heißt das überhaupt so? Ja,
heißt,
genau. Also, weil das gibt es ja auch, dass Leute dauernd aufstehen und irgendwas machen, um zu verhindern, dass sie am Schreibtisch sitzen müssen.
Stimmt. Schnell die Wäsche aufhängen.
Genau.
Oh, geschlossen.
Die dürfen gerne bei mir vorbeikommen.
Prokrastiniert einfach alle bei mir.
Genau. Wohnungsputz und so.
Okay, also ich habe jetzt zwei Aufgaben, die ich mitnehme, nämlich einmal zu schreiben.
Ja.
So, dass das zu integrieren in meinen Alltag. Ich will jetzt hier noch nicht versprechen, dass ich es täglich schaffe, aber ich guck mal, wie weit ich komme zu schreiben. Und das andere ist, dieses interessante Wort zu lernen, was du gerade erwähnt hast.
Ich sag's jetzt nicht nochmal am Ende, habe ich es falsch ausgesprochen oder so? Oh je, yeah. Oh okay. My God. Nein, schau selber nach und.
Ja, ich spule dann zurück und.
Genau, es wird geschnitten, rausgeschnitten.
Wenn hier jetzt jemand zugehört hat, und die Person denkt so, ey, das klingt echt super spannend. Ich will eigentlich jetzt sofort anfangen. Was würdest du denn sagen, um nochmal Lust drauf zu machen, so deine drei Lieblingsübungen zum Beispiel? Gibt's da was?
Also mein Highlight ist tatsächlich, als ich heute Morgen erwachte. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich. Deswegen habe ich die schon genannt. Und die dritte ist eine ganz fantastische Übung, die erstmal daherkommt wie Nonsens, was es aber nicht ist. Und zwar, dass man die Buchstaben, Anfangsbuchstaben seines Vor- und Nachnamens untereinander schreibt und dass man dann von oben anfängt und so schnell wie möglich immer ein Wort hinter den Buchstaben. Also Silke wäre jetzt Sonne, Igel, Lima, Kilo, und Ente. So, und dann habe ich noch den Nachnamen und dann habe ich diese Worte. Und aus diesen Worten muss ich innerhalb von 15 Minuten eine Geschichte schreiben. Das heißt, diese Worte müssen alle in der Geschichte vorkommen. Und das klingt jetzt erstmal so, als würde das eine total unsinnige Geschichte werden. Ich meine, wer möchte schon Ente, Igel und Lima zusammen in einer Geschichte haben? Aber auch da kommt man an spannende Themen heran. Das ist so ein bisschen, ich überliste mein Gehirn, weil wenn ich aktiv mich mit einer Frage beschäftige und mir überlege, was ist denn jetzt mein Problem und so, dann komme ich nie so richtig an den Kern des Problems heran, weil ich mir selber häufig im Weg stehe. Während wenn ich so assoziative Übungen mache, dann bin ich schneller am Vorbewussten. Zum Unterbewussten kommt man wahrscheinlich nie so richtig, aber das ist eine Option. Und was ich auch noch mache, was ich nur empfehlen kann, egal wo ich bin, in welcher Stadt und so, ich gucke mir immer die Postkartenläden an und dann kaufe ich und horte Postkarten. Und dann nehme ich auch manchmal so eben Kunstpostkarten oder Spruchpostkarten oder Kitschpostkarten und lege die vor mich und schreibe dann dazu was.
Voll gut.
Ja.
Das macht wirklich Lust darauf, das auszuprobieren. Ich bin mir nicht ganz sicher mit meinem Namen, bei den Begriffen, die mir da einfallen. Ich glaube, das würde ich erstmal nur für mich machen, damit auch niemand anders das wirklich sieht, was wir da für absurde sind. Und also es klingt auch geradezu nach einer Kreativitätsübung.
Absolut, ja. Und es macht wirklich Spaß. Ja. Oder was man auch machen kann, sind Elfchen. Also alle haben ja immer so Gedicht, oh Gott, nein und so. Und ein Elfchen ist ein ganz einfaches Gedicht. Also das sind eben einfach 11 Worte. In der ersten Zeile ist 1, in der zweiten 2, dann 3, dann 4 und wieder 1. Und da kommen auch total lustige Sachen bei raus. Ja? Also man muss es gar nicht kompliziert und schwer machen.
Nee, es klingt nach ja, ist Spaß. Nicht kompliziert und nicht schwer, sondern macht Spaß.
Ja.
Voll gut. Sicke, hörst du gerne Musik?
Haha, ja natürlich, also ich höre gerne Musik, aber ich habe Amnesie in Musica oder wie sollte ich das bezeichnen? Also ich höre gerne Musik, aber ich kann mir die Titel und die Interpreten ganz schlecht merken. Aber ich habe hier die ganze Zeit ein Word-Dokument geöffnet am Computer, um diese Frage zu beantworten. Ich habe also meine Hausaufgaben gemacht und habe mir ein Lied rausgesucht.
Sehr gut, sehr gut. Ja. Genau, weil wir nämlich diese Kopfsalat-Songs Playlist genau. haben auf Spotify und dann frage ich immer so, was gibt's denn für einen Song, der dir was bedeutet? Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wenn du dich sogar richtig bewusst hingesetzt hast.
Und, ja, also ich liebe Die Like a Rich Boy. Das ist von einer Indie-Rock-Band und zwar heißt die Frightened Rabbit. Und was ich daran so berührend finde, ist, dass das Schmerz und Freude sehr eng beieinander liegen und es sehr melancholisch ist und einem irgendwie vermittelt, wie die Welt zu ertragen ist. Und das, was mich da am meisten flasht oder sehr flasht, ist, dass der Sänger Scott Hutchinson mit 36 Selbstmord begangen hat, weil er es eben nicht mehr ausgehalten hat. Und er hat irgendwie noch getwittert, also der hatte auch Depressionen und er hat noch getwittert, seid gut zu allen, die ihr liebt. Und das, wenn ich das jetzt so sage, da läuft mir voll die Gänsehaut über den ganzen Körper und das Lied ist wirklich so schön. Also ja, oder alles, was er die Band gemacht hat. Ja.
Sagt mir tatsächlich nichts und macht es umso spannender, da jetzt mal reinzuhören. Hast du ein Faible für melancholische Musik?
Absolut. Also Manchester Orchestra, The Alien ist auch so, oder The Silence, das ist ja auch sehr melancholisch, ja. Das, ja, also es ist irgendwie so Herzschmerz, es tröstet mich irgendwie, dass andere auch Herzschmerz haben.
Ja, ist interessant, weil ich dieses Faible auch habe. Und ganz viele Menschen sagen halt dann so, ja, aber das zieht doch voll runter, das ist traurige Musik. Und mir geht es aber so wie dir, nämlich, dass ich darin eher Trost finde und das halt gut finde.
Das passt ja zum Thema der neuen Serie, die du machst, ne? Einsamkeit, Alleinsein oder eben nicht. Also
Ja, mir gibt es eher ein warmes, wohliges Gefühl, so wie dir offenbar auch, melancholische Musik zu hören. Ich habe was in eine ganz musikalisch in eine ganz andere Richtung geht und ehrlich gesagt auch so ein bisschen so eine Boomer-Wahl ist. Und trotzdem habe ich mich dafür entschlossen, weil es irgendwie sehr gut passt. The Staple Singers mit Respect Yourself.
Also ah, es ist cool.
Es ist ein Klassiker und mir geht es dann oft mit so Sachen so, dass ich denke, oh, no, kann man irgendwie nicht mehr hören oder was weiß ich, wenn irgendwo Rufus in the Heart von D-Light läuft auf einer Party, dann muss ich wirklich rausgehen, weil ich es nicht mehr aushalte. Aber diesen Song nochmal ganz bewusst zu hören und sich das wirklich zu Herzen zu nehmen, Respect Yourself, weil das der Ursprung von allem ist, wenn du keinen Respekt vor dir selber hast, vor deinen Bedürfnissen, vor deinen Belangen, dann kommst du auch nicht an den Punkt, wo eine Selbstwirksamkeit stattfinden kann. Und wo du Maßnahmen ergreifen kannst, die dir halt eben auch gut tun. So, und nicht nur Absolut. Die anderen müssen dich respektieren und das macht auch keinen Sinn, es von der gesamten Welt einzufordern, sondern ja, die größte Aufgabe ist, selber zu tun.
Ja, Selbstrespekt. Also das finde ich auch nochmal wichtig, weil wir gerade so über psychische Krankheiten gesprochen haben und was Menschen mit psychischen, wir alle neigen häufig dazu, uns selber eher abzuwerten als aufzuwerten. Und das ist bei Menschen mit psychischen Krankheiten natürlich noch verstärkt. Insofern finde ich dieses Selbstrespekt ebenso wichtig wie Selbstwirksamkeit.
Mhm. Sicke, sinnvoller kann es kaum enden.
Super.
Noch ein Wort an alle, die zugehört haben. Abonniert diesen Podcast, weil, wie gesagt, es wird weitergehen. Und wenn ihr ihn abonniert, dann erfahrt ihr das auch automatisch. Dann müsst ihr nicht jeden Tag nach dem Schreiben nachschauen, ob eine neue Folge raus ist, sondern ihr erfahrt es automatisch. Das ist total praktisch. Genau, abonniert ihn, erzählt gerne von diesem Podcast weiter. Es ist ein wunderbarer Weg, mit fremden Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen, indem man sie einfach anhält und ihnen von diesem Podcast hier erzählt und wie hörenswert der ist. Wenn ihr weitere Informationen benötigt, frnd.de und frnd.tv sind die Adressen. Ich werde nicht müde, es am Ende jeder Folge zu sagen. Silke, an dich einen ganz großen Dank nochmal für die Zeit, fürs Durchhalten trotz schwerer Erkältung.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich habe mir gerade überlegt, ich mache das morgen in Sonthofen, was ja eher ein überschaubarer Ort ist, und frag mal Leute, ob sie den Podcast kennen.
Voll gerne. Wir sind dankbar für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer.
Sehr
und
schön.
Ich würde sagen, uns beiden bleibt jetzt eigentlich nur noch mit verschnupfter Stimme zu sagen, tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.